Wo bleibt der Mensch?
Auf der Suche nach dem Menschlichen in biblischen Texten.
Diskussionen zwischen Tochter
und Vater. Hallo, willkommen zurück zu unserem Podcast Wo bleibt der Mensch? In der letzten Podcast-Folge haben wir über die Bedeutung des Dialogs geredet, welcher in der Entstehungsgeschichte mit der Entstehung des Mannes und der Frau thematisiert wird. Und heute, wie bereits angekündigt, werden wir über das Prinzip der Männlichkeit und der Weiblichkeit diskutieren. Die Frage war, wieso in der Bibel beschrieben wird, dass zuerst Ish, also ein Mann, und dann Isha, eine Männin, entsteht. Wieso braucht es den Mann und die Frau? Wieso kann es keine Zwitterwesen geben? Über das wollen wir heute diskutieren. Was kannst du mir hierzu erzählen?
Die Frage ist vielleicht falsch gestellt, denn wenn wir die Schöpfungsgeschichte tatsächlich anschauen, und ich habe sie jetzt hier vor mir in meinem alten Chumash, die alte Bibel, die ich seit meiner Zeit in der Talmudhochschule immer wieder durchblättere, sie sieht auch so aus. Darin wird eben beschrieben, dass es nicht um Ish und Isha ging am Anfang, sondern es ging um Adam. Es ging um jemanden, der einen Bezug hat zu Adama, zur Erde, und von der Erde gekommen ist und zur Erde hingeht, mit der Erde verbunden ist und eigentlich dem Irdischen verbunden bleibt, obwohl oder gerade weil er realisiert hat, dass er durchaus eine ganz andere Ebene hat, nämlich diese geistige, höhere Ebene. Aber er ist dennoch dem Irdischen verbunden. Und das ist eigentlich, was wir bereits in der ersten Teil der Schöpfungsgeschichte lesen, wenn Gott sagt, Vayomer Elohim, Gott spricht, Naaseh Adam, lasst uns einen Menschen machen, Bezalmeinu Kidmuteinu, in unserem Ebenbild, in unserer Anschauung. Und es hat am Schluss auch tatsächlich den Menschen geschaffen, Vayivra Elohim et Adam, und er schuf den Menschen, Bezalmo, in seinem Geiste, Bezalem Elohim bara oto, im Geiste des Menschen hat er, des Gottes hat er ihn erschaffen, Zachar unekeva, mein männliches und weibliches Prinzip bara otam, hat er sie geschaffen. Und da kommt bereits die erste Frage, was heißt das genau? Hat er jetzt einen Menschen geschaffen oder hat er mehrere Menschen geschaffen? Und die Antwort ist einfach, wir wissen es nicht. Denn die Tora und die Bibel und alle diese religiösen Werke beschreiben ja am Schluss einen Zustand, den der Mensch angetroffen hat im Moment seines Bewusstseins. Wir haben realisiert, dass es Mann und Frau gibt. Und dann haben wir darüber begonnen nachzudenken und haben dann vielleicht Ideen gebaut. Das heißt, wir wissen eigentlich aus religiöser Sicht nicht, warum es einen Mann und eine Frau gibt. Wir wissen es aus biologischer Sicht, warum es diese Prinzipien gibt, im Sinne der genetischen Vermehrung.
So, es gibt ja auch Zwitterwesen in der Natur.
Die meisten Teile in der Natur sehen wir, dass es immer wieder ein männliches und ein weibliches oder zwei verschiedene Prinzipien gibt, die sich gegenseitig in ihrer genetischen Vielfalt ergänzen, beziehungsweise auch zu einer entsprechenden Möglichkeit dann auch führen. Es gibt natürlich Einzeller, die sich anders fortpflanzen, aber ich rede jetzt von höheren Pflanzen. Aber sogar bei Bäumen sehen wir bereits dieses Prinzip des Männlichen und Weiblichen. Also das ist nicht ein typisches menschliches, fixiertes Prinzip. Ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass wir eben sehen, es wird hier etwas beschrieben, ganz schön, wie ich es vorher gelesen habe, aber wir dürfen es nicht überbetonen. Und wenn du mich fragst, warum wurde das und das gemacht, dann sage ich, aufpassen, es wurde eigentlich der Adam geschaffen, und in dieser Begriff des Menschlichen, des Homo, des Homo sapiens, wird dann entdeckt, es gibt hier einen Mann und eine Frau. Und das können wir jetzt weiter ausarbeiten.
Bevor wir das weiter ausarbeiten, wollte ich dich fragen, in welcher Entstehungsgeschichte hast du das jetzt vorgelesen? In der ersten Schöpfungsgeschichte der sieben Tage oder in der zweiten?
Zitat war jetzt aus der ersten Schöpfungsgeschichte und auch in der zweiten wird das genau gleich gesagt, nämlich es wird gesagt, Vayitzer Hashem Elohim et Adam, und es formte Gott den Menschen, wieder wird der Begriff Adam und nicht Ich benutzt, okay? Afar min Adama, Staub von der Erde, Vayipach be'apav, hier wird es sehr schön dann auch gezeigt, und er blies in sein Angesicht Nishmat Chaim, ein lebendiges Seele. Vayehi ha'Adam, und es wurde der Mensch, nicht der Mann, sondern der Mensch, le nefesh chaya, zu einem belebten Seelenwesen. Und erst später, wo der Mensch, wie wir das letztes Mal diskutiert haben, gemerkt hat, dass er keinen Gegenpart hatte, mit dem er sich austauschen konnte, erst dann wurde aus diesem einen Menschen eigentlich eine Zweiheit geschaffen. Und das ist das, was wir gesagt haben, weil Yiven Hashem Elohim et Hatzela, und wieder sehr schön, Gott baute aus dieser Rippe, welche er vom Menschen genommen hat, und er hat das zu einer, jetzt kommt das erste Mal dieser Begriff, Le Isha. Er hat das gebaut zu einer Isha, zu einer Männin, wie du das so schön nennst. Und der Mensch erkennt es dann und sagt etwas sehr Schönes, und das ist der zweite Teil der Schöpfungsgeschichte, die wir ja gesagt haben, die mehr mit dem Menschen als Entwicklungswesen zu tun hat. Der Mensch sagt dann, Vayomer HaAdam, Zot HaPam Etzem Atzamai Ubasam Ibsari, dieses Mal sehe ich, ist es wie Knochen von mir und Fleisch von meinem Fleische. Lezot Yikare Isha, siehst, diese soll Isha genannt werden.
Also Männin.
Die Männin. Kime Ishlukacha Zot, denn sie ist tatsächlich vom Mann genommen. Hier kommt deine Frage jetzt endlich doch ins Spiel.
Weil zuerst war es ein Zwitterwesen, da es ja integriert war im Manne, wenn es vom Manne genommen wird.
Weil hier eine interessante Sache gezeigt wird. Weil hier tatsächlich gesagt hat, dass der Adam jetzt, der als Mensch bezeichnet wird, die männliche Seite plötzlich eingenommen hat. Mhm. Und dem anderen Gegenwesen, welches er hier antrifft, plötzlich Isha sagt. Er sagt dir, du gehörst zu diesem Ich, zu diesem Mann. Aber er wird tatsächlich als Adam bezeichnet. Und hier kommt die Frage, ja, ist jetzt der Adam tatsächlich ein Mann gewesen? Nur Mann? Oder war er ein Zwitterwesen?
Wir können es nicht wissen.
Die Antwort ist, dass der Text hier nicht das erklären möchte.
Sondern?
Der Text möchte hier, und das wird er im nächsten Satz auch ausdrücken, eigentlich eine Beziehung erklären, und er will nicht eine Entstehung in dem Sinn erklären. Natürlich bringt er dieses Bild einer Entstehung, aber er will am Schluss die Beziehung, und das ist das Wichtige in der Bibel, und das ist das Thema, das wir auch immer wieder besprechen möchten. Er fokussiert auf diese Beziehung zwischen diesen Wesen. Und er zeigt, hier gibt es eine Beziehung auf gleicher Augenhöhe. Denn das ist ein Wesen, welches mich, Adam, verstehen kann. Es ist kein Gott, der ist viel zu weit weg. Und es ist kein Tier, er hat diese Vermischung zwischen dem Göttlichen und Menschlichen nicht. Sondern es ist hier ein anderes Wesen, welches mich verstehen kann.
Wobei ich sagen muss, es stört mich ehrlich gesagt, wenn du sagst, es ist auf gleicher Augenhöhe, und dann heißt es, die Männin stammt sozusagen vom Manne, weil sie wurde ja ihm entnommen. Also da, finde ich, entsteht eine starke Asymmetrie, Hierarchie zwischen diesen beiden Wesen. Ich sehe da keine Augenhöhe. Wieso konnte er diese nicht separat voneinander schaffen oder gleichzeitig schaffen? Oder wieso gibt es da diese Abstufung?
Hier kommt die Psychologie ins Spiel. Diese Psychologie hast du nicht gern, aber sie ist real. Die Psychologie, dass es immer eine Beziehung zwischen zwei Menschen gibt, welche vielleicht gar nicht philosophisch gewollt ist, aber dennoch emotional eine Realität darstellt. Es ist wahr, dass es in der Tora von aus Sicht dieses Adam beschrieben wird. Und der Adam offensichtlich das männliche Prinzip vertreten hat, mehr dargestellt hat als die Frau. Und wenn man fragt, ja, hätte das auch umgekehrt sein können, dann ist die Antwort ja, das hätte sein können. Und wir sind wieder dabei zu sagen, dass auch in der Bibel eine Realität abgebildet wurde, in der Zeit der Bibel und eigentlich fast oder auch in einem Großteil unserer heutigen Zeit immer noch eine Realität darstellt. Ob das deswegen die einzige wahre Toral, sprich Lehre ist, das lasse ich hier offen. Aber wir sprechen in der Sprache der Realität der damaligen Zeit, in der die Tora geschrieben wurde und auch in der Zeit, in der wir bis heute leben. Durchaus könnte man sich vorstellen, dass sich eine andere Zeit irgendwann entwickeln wird. Und auch dann wird die Tora von der Idee her recht haben, indem sie zeigt, dass es diese Verbindung gibt zwischen diesen zwei Wesen, die durchaus auf zwei Seiten sein kann. Denn ich bin auch gern bei meiner Frau und fühle mich dort auch aufgehoben im Sinne eines ähnlichen Aufnehmens, wie sie sich vielleicht bei mir wohlfühlen soll. Die Tora aber zeigt tatsächlich ein bisschen diesen archaischen Aufbau, in dem man sagt, die Frau ist dort zufrieden. Ich möchte hier noch einmal auf den Text eingehen, wenn wir ihn genau anschauen. Ist es so, dass wirklich die Frau dem Manne untertan ist? Und ist es wirklich so, dass nur die Frau den Mann sucht? Die Antwort im Satz ist genau umgekehrt. Daher, ja, asov ish, daher verlässt der Mann, et aviv et imo, seinen Vater und seine Mutter, vedavak ve ishto, und er heftet sich an seine Frau, vajule vasar echad, und sie werden zu einer Einheit.
Und die Frau verlässt ihr Elternhaus nicht.
Das ist die Frage, die du stellst, und ich will nochmal sagen, das ist das Interessante, dass die Tora beide Seiten ein bisschen bringt. Du hast immer gesagt, die Frau ist nur die Funktion des Mannes, und wir sehen hier, nein, beide suchen sich. Es ist eben ein beidseitiges Suchen. Es ist nicht nur, daher werden Frauen produziert, die nachher an Männer verkauft werden und dann sind sie wieder eine Einheit, sondern es wird hier in einer ganz anderen Sprache gesprochen. Dies ist die sehr schöne, bildhafte Sprache der Bibel.
Ich habe dir nie widersprochen, dass ich gesagt habe, dass es keine gegenseitige Beziehung gibt. Ich war einfach nur nicht damit einverstanden, dass du sagst, sie ist auf gleicher Augenhöhe, wenn steht, dass die Frau vom Mann abstammt. Aber klar, es zeigt eine Beziehung, da gebe ich dir recht.
Die Beziehung ist eine wechselnde Ebene. Und es ist wirklich so, was ich dir gezeigt habe. Darum habe ich dir beide Zitate aus dem ersten Schöpfungsgeschichte und aus der zweiten Schöpfungsgeschichte verbunden, zum zeigen, dass es eigentlich in der Sprache der Bibel diese Idee des auf gleichen Augenhöhe sein Sollens in irgendeiner Art und Weise doch praktiziert wird. Natürlich ist es immer wieder ein bisschen unterschiedlich. In der einen Geschichte ist es ein Zwitterwesen vielleicht. In der anderen Geschichte ist es ein Wesen, welches emotional allein geblieben ist, wie wir das gehört haben, und jetzt diese Partnerin findet. Und ich denke, man kann den Text bemängeln, wie du das sagst. Es ist ein bisschen so, sie ist so second hand aus dem Mann geschaffen worden. Und ich finde den Text sehr schön betrachtet, weil wir hier verschiedene Schöpfungsideen haben. In der ersten Geschichte haben wir Vayivra, das richtige Ex Nihilo, das neue Erschaffen eines Menschen, also ein überhaupt neues Konstrukt, welches es gar noch nicht gab vorher. Und dann sehen wir in der zweiten Schöpfungsgeschichte dieses Vayizer, dieses Formen, es wird mehr Kunst eigentlich dargestellt. Und dann wird am Schluss gesagt, Vayiven, er baute. Es wird aus der Zella, es wird nicht einfach eine Frau hergestellt. Dann haben sie, er schlief ein, hat eine Frau hergestellt, zack, ja, bumm, da ist sie, oder? Okay, ja. Also so, es ist nicht so, mach mir eine Frau, okay? Sondern es wird hier gezeigt, da ist was gebaut worden, da ist was geschaffen worden, da ist eine schöpferische Kraft dabei. Und das finde ich, das darf man in diesem Text nicht übersehen. Und ich denke, man darf vielleicht bemängeln, dass er in der Sprache der damaligen Wahrnehmung gezeigt wird, aber der Hintergrund ist eigentlich dieses Schöpferische. Und jetzt kommen wir auch zu der Idee des Schöpferischen. Das ist das, was ich mir überlegt habe zwischen Mann und Frau. Ich glaube, dass tatsächlich dieser Diskurs zwischen Mann und Frau und diese Verbindung eben gerade das Schöpferische herstellt. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil ich glaube, die Beziehung zwischen zwei Menschen, die in einer Art und Weise nicht gleich sind, weil, soweit mir aus der Biologie und der Emotion des Menschen gezeigt, dass der Mann und die Frau und sogar in gleichgeschlechtlichen Paaren die Position der unterschiedlichen Partner nicht ganz genau gleich sind. Und man immer wieder sagt, es gibt mehr dann das Nehmende, mehr das Gebende, mehr das Führende, mehr das Auffangende. Es gibt diese verschiedenen Prinzipien. Wir bezeichnen wiederum aufgrund von Realitäten das weibliche Prinzip mehr als das Aufnehmende, während das männliche Prinzip mehr das Forschende, das Weitergehende. Ob es immer der Mann das sein muss oder immer die Frau das sein muss, das ist nicht zwingend so.
Aber ja, wahrscheinlich ist es heute überholt mit diesem Mann und Frau. Es sind einfach zwei unterschiedliche Prinzipien, die sich einfach ergänzen.
Ich glaube, das ist eine gesellschaftskritische Diskussion, die wir jetzt beginnen könnten.
Tun wir aber nicht
heute machen werden. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich glaube, es ist wirklich so, dass man merkt, in den meisten Fällen, nicht immer, ist trotzdem dieses Haus wird geführt durch eine Person, die häufig doch die Frau ist. Welche, sogar wenn sie arbeitet und sogar wenn sie auch an vielen Orten aktiv ist, dennoch diese Häuslichkeit besser erleben und besser mitteilen kann und auch besser Kindern weitergeben kann, wie ein männliches Wesen, das sehr häufig das einfach zu wenig wahrnimmt. Und dass man das natürlich auch ungünstig ausgelegt hat im Sinne von, die Frau muss an den Herd und der Mann, der darf im Restaurant rumsitzen und in der Beiz. Das ist nach meiner Meinung ein Ausnützen von gewissen Grundideen, welche man ausgenützt hat, um gesellschaftliche Realitäten zu schaffen. Aber es geht hier nicht nur um die gesellschaftlichen Realitäten, sondern auch um Grundideen, die wir haben. Und ich denke, es gibt einerseits dieses, wir wollen das behalten, was wir erlebt haben, das ist eben dieses Behalten, dieses Zuhause fühlen. Der Mensch, der zu seiner Frau kommt und dort sich wieder wohlfühlt, wie das in diesem Satz gesagt wird. Und es gibt auf der anderen Seite auch das Forschende, das Herausgehende, das Explorierende, das sich Entwickelnde, das etwas Neues, auch risikoreich und eventuell mit Verlusten auch verbundene Prinzip. Wir werden das nachher im Laufe der Geschichte leider auch weiter erfassen, denn gerade am Anfang kommen dann wieder solche Prinzipien zwischen zwei Männern, notabene, voll in Kraft, nämlich zwischen Kain und Abel, die auch zwei verschiedene Prinzipien in der Entwicklung der Menschheit dargestellt haben, die sehr nahe diesem weiblichen und männlichen Prinzip sind und die es anscheinend nicht geschafft haben, diese
sie vernichten sich gegenseitig.
Ja, die sich
so,
ja,
sie Achtung, sind beide. Spoiler.
Also, die sich das nicht gemeinsam geschafft haben.
Ja,
und sie das so in einem Dialog, die kein nicht mehr zum Dialog gefunden haben. Und ich denke, der Grund vielleicht auch, warum sie nicht zum Dialog gefunden haben, ist gerade, weil sie zwei Männer waren. Darum haben sie den Dialog nicht gesucht, sondern haben dann eine ungünstige Lösung gefunden.
Gut, darüber werden wir dann reden, wenn wir soweit sind. Und somit kommen wir zu einem Schluss.
Ja, wir kommen zum Schluss, dass wir eigentlich sagen, in der Bibel wird aus meiner Sicht das männliche und weibliche Prinzip als Prinzip angeschaut und es wird in einer Realität der Geschichte der damaligen Zeit, der archaischen Zeit dargestellt, tatsächlich mit einem gewissen Herkunft, mit einer gewissen Pointierung auf dem männlichen Prinzip. Aber durchaus wird in diesem Text nicht das gesucht, sondern es wird der Kontakt, die Interaktion zwischen dem männlichen und dem weiblichen Prinzip dargestellt. Und ich finde, das sollte man im Text auch suchen, finden und an dem soll man sich auch freuen.
Vielen Dank für deine Gedanken. Wir hoffen, dass ihr euch auch so gefreut habt wie ich. Und beim nächsten Mal werden wir über Namengebung sprechen. Wir freuen uns auf euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wo bleibt der Mensch? Wo bleibt der Mensch? Bleibt der Mensch? Bleibt der Mensch wo? Auf der Suche nach dem Menschlichen in den biblischen Texten. Ein Podcast mit Raphael und Chaya Guggenheim.